Drei Beispiele wählt Jesus, um etwas zu verdeutlichen, was ihm ganz zentral wichtig ist für die Art und Weise, wie wir unseren Glauben leben. Für die Art und Weise, wie wir Nachfolge leben. In der Bergpredigt, einer relativ komprimierten Predigt Jesu, in der er deutlich macht, was für ihn Nachfolge bedeutet und wie anders seine Maßstäbe sind als die Maßstäbe, die wir so landläufig mit uns herumtragen. In dieser kurzen Predigt geht er an drei Beispielen darauf ein, wie wichtig ihm es ist, wie wir in unserem verborgenen Leben vor ihm stehen. Und wie wenig es ihm darum geht, dass unsere Frömmigkeit gut aussieht. Wir wollen uns das anschauen. Ich lade Sie ein, wenn Sie eine Bibel dabei haben, dass Sie diese jetzt aufschlagen im Matthäusevangelium und dass wir uns diesen Predigttext anschauen unter dem Thema Wer bist du, wenn keiner zuschaut? Matthäus 6. Und ich werde das so machen, dass ich von dem Kapitel 6 den Vers 1 bis 8 lese und dann nochmal 16 bis 18. Das hat damit zu tun, dass es einen längeren Einschub dann über das Gebet gibt, aber dass es mir heute um dieses Leben im Verborgenen geht. Wer bist du, wenn keiner zuschaut? Matthäus 6, ab Vers 1. Hütet euch, sagt Jesus, eure Frömmigkeit vor den Menschen zur Schau zu stellen. Denn dann habt ihr keinen Lohn mehr von eurem Vater im Himmel zu erwarten. Wenn du also einem Bedürftigen etwas spendest, dann häng es nicht an die große Glocke. Benimm dich nicht wie die Scheinheiligen in den Synagogen und auf den Straßen. Sie wollen nur von den Menschen geehrt werden. Ich versichere euch, sie haben ihren Lohn schon kassiert. Wenn du also etwas spendest, dann tu es so unauffällig, dass deine linke Hand nicht weiß, was die rechte tut. Dein Vater, der auch in das Verborgene sieht, wird dich dafür belohnen. Das zweite Beispiel kommt jetzt. Wenn ihr betet, dann tut es nicht wie die Scheinheiligen. Sie beten gern öffentlich in den Synagogen und an den Straßenecken, damit sie von allen gesehen werden. Ich versichere euch, sie haben ihren Lohn schon kassiert. Wenn du beten willst, dann geh in dein Zimmer, schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird dich dafür belohnen. Wenn ihr betet, dann leiert nicht Gebetsworte herunter wie die Heiden. Sie meinen, sie könnten bei Gott etwas erreichen, wenn sie viele Worte machen. Ihr sollt es anders halten. Euer Vater weiß, was ihr braucht, noch bevor ihr ihn bittet. Und das dritte Beispiel. Ich lese jetzt in Matthäus 6, Vers 16. Wenn ihr fastet, dann setzt keine Leidensmiene auf, wie die Scheinheiligen. Sie machen ein saures Gesicht, damit alle Welt merkt, dass sie fasten. Ich versichere euch, sie haben ihren Lohn schon kassiert. Wenn du fasten willst, dann wasche dein Gesicht und kämme dich, damit niemand es merkt, als nur dein Vater, der im Verborgenen ist. Dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird dich dafür belohnen. Soweit dieser Text, der, meine ich, ja sehr eindrücklich ist und gut verständlich. Drei Beispiele wählt Jesus, oder man könnte sagen drei Übungen. Drei geistliche Übungen, die in der damaligen Zeit, also im Judentum, waren das drei Ausdrucksformen der Frömmigkeit, die jedem geläufig waren. Und auffällig ist zunächst einmal, dass Jesus diese drei als ganz selbstverständlich auch anführt, als geistliche Übungen für seine Nachfolger. Das mag Sie vielleicht befremden, weil Sie denken, naja, also beten, damit kann ich ja viel anfangen. Aber Almosen geben oder spenden und erst recht fasten ist ja in unseren Kreisen vielleicht ungewöhnlich oder zumindest sagen wir, na, das machen wir nicht so. Wir würden es auf jeden Fall sicherlich nicht in eine Reihe stellen mit Beten, oder? Wenn wir selber diese Zusammenstellung wählen würden. Aber zunächst einmal halten wir fest, Jesus greift hier drei geistliche Übungen heraus und er setzt voraus, er geht davon aus, dass seine Jünger, seine Nachfolger diese Übungen auch praktizieren werden. Wenn ihr das tut, dann macht es nicht so, sondern macht es so. Ja, immer der gleiche Aufbau. Das bedeutet, Jesus geht davon aus, dass du, so du ihm nachfolgst, spendest, dass du betest und dass du fastest. Das ist also die erste Bemerkung, die für uns, denke ich, wichtig ist. Es handelt sich hier nicht um irgendwelche Frömmigkeitsübungen, die Jesus letztlich kritisieren will oder wo er sagen will, naja, darüber brauchen wir nicht zu reden, das ist ja alles schlecht oder so oder das wird ja zum Ritual und nee, wollen wir nichts mit zu tun haben. Im Gegenteil, Jesus geht davon aus, dass du spendest, dass du betest, dass du fastest, wenn du mit ihm lebst. Warum ist das Jesus eigentlich so wichtig, dass er jetzt darauf eingeht, wie wir das leben, wie wir unsere Nachfolge führen? Ich glaube, es ist ihm wichtig, weil er weiß, dass uns die Anfechtung unseres Lebens, auch die Versuchungen unseres Lebens, auch bis in die intimsten Zeiten mit Gott hineinfolgen. Vielleicht ist Ihnen das auch schon mal so gegangen. Sie haben sich Zeit genommen, zu beten, in der Bibel zu lesen. Und plötzlich haben Sie lästerliche Gedanken oder irgendwelche begehrlichen Gedanken oder Ähnliches, die Ihnen so durch den Kopf gehen. Und Sie denken, das passt doch jetzt gar nicht. Wie kann das denn sein? Ich richte mich doch jetzt gerade auf Gott aus. Oder Sie haben plötzlich, stellen Sie fest, noch während Sie sozusagen beten wollen, bekommen Sie plötzlich Zorn oder Wut steigt bei Ihnen auf über irgendetwas, was passiert ist. Eigentlich wollten Sie darüber beten und wollten das Gott hinlegen. Und Sie merken, wie das in Ihnen rumort und Sie angreift und wie Sie Gefühle haben, die Sie am liebsten gar nicht hätten. Jesus weiß, dass auch in unserer Nachfolge, selbst wenn wir Zeit mit Gott verbringen, dass selbst diese Zeiten sozusagen auch in das Störfeuer des Teufels mit hineinkommen können. Und darum macht er uns ganz intensiv auf zwei Fallen aufmerksam. Zwei Frömmigkeitsfallen. Und wir schauen uns diese beiden Fallen mal an, denn ich meine, dass sie sich durch diese ganzen drei Beispiele hindurchziehen. Die erste Falle ist, ich möchte gern von Menschen als geistlicher Mensch gesehen werden. Ich möchte gerne, dass Menschen denken, oh, das ist aber jemand, der wirklich geistlich gesonnen ist, ein Beter ist, jemand, der von Herzen Jesus nachfolgt. Das ist ja zunächst mal nichts Schlechtes, aber Sie merken, was Jesus hier betont. Wenn es uns wichtig wird, wie andere uns sehen, wenn uns wichtig ist, dass die anderen das mitbekommen, dass wir gerne darüber reden, dass wir wieder eine lange Gebetszeit hatten oder dass wir klagen darüber, dass andere so wenig beten und so wenig so schön fromm sind wie wir selbst. Oder wenn wir davon reden, dass wir uns jetzt intensivere Gebetszeiten vornehmen wollen, da sagt jemand, also ich habe mir jetzt vorgenommen, ich will ab jetzt immer um 5 Uhr morgens aufstehen, 3 Stunden beten, und Ähnliches und verkündet das so, sein Vorhaben, um deutlich zu machen, hört mal her, was mir wirklich wichtig ist. Es gibt das auch in einer anderen Form, glaube ich. Das ist, dass wir in der Art, wie wir unsere Gebete formulieren, entweder je nach dem, mit wem wir zu tun haben, gerne sehr schön beten wollen, sehr abgerundet, sehr nett, sehr richtig. Es darf auf keinen Fall was drin sein, was Anstoß erregt. Oder sehr originell. Bei manchen Gebeten, und ich meine, das erlebe ich ja bei mir selber auch, und das werden Sie auch bei sich selber erleben, so Sie Jesus nachfolgen, dass Sie manchmal merken, plötzlich während des Gebets, das, was ich gerade gebetet habe, das habe ich eigentlich kaum an Gott adressiert. Ich habe ja hier in meinem Gebet plötzlich sozusagen letztlich dem anderen was sagen wollen. So, kennen Sie das? Dass in einer Gebetszeit Sie plötzlich den Eindruck haben, ihr erklärt jemand etwas und erklärt es so Gott, dass man den Eindruck hat, Gott wisse davon noch nichts. Oder wir wollen Effekte erzielen mit dem, wie wir beten. Indem wir besonders ernsthaft, besonders fromm, besonders originell, besonders angenehm wirken. Und Jesus sieht es als eine Falle unserer Frömmigkeit und unserer Nachfolge, wenn uns das so wichtig ist, wie uns andere sehen. Das geht ja in beide Richtungen. Das geht sowohl für den, der sehr angepasst ist innerhalb einer Gemeinschaft und gerne so sein möchte wie alle anderen auch. Und das gilt auch für den, der gerne der Rebell sein will und der gerne Anstoß erregt mit dem, was er tut. Beide versuchen einen Effekt zu erzielen bei den anderen Menschen. Und das in einem Gebiet, das letztlich zwischen Gott und dir stattfindet. Zwischen deinem himmlischen Vater und dir. Genauso ist es beim Fasten. Jesus sagt, dass es uns so nahe liegt, dass wir gerne dem anderen teilhaben lassen daran, was wir für Lasten zu tragen haben, jetzt auch im Positiven, sodass wir auch gerne darüber reden, wie stark wir verzichten oder wie besonders unsere Frömmigkeit ist. Und beim Spenden mag das genauso sein. Ich bin ja gar nicht undankbar, wenn der andere mitkriegt, wie viel ich spende. Ich meine, es kriegen leider ja immer nur wenige mit, wie viel ich spende, aber immerhin der Kassierer vielleicht. Ne? Und mir ist das vor einiger Zeit so gegangen. Ich wollte einen Betrag spenden und ich habe tatsächlich mich bei dem Gedanken erwischt, dass ich überlegt habe, was für eine Wirkung erzielt oder was denken die anderen Leute? Ach, ist das nicht schön, dass die anderen dann so denken, was du für ein frommer Mensch bist? Und wenn wir das richtig hören hier, dann sagt Jesus dreimal, Leute, wenn ihr darauf abzielt, dann ist euer Lohn schon weg. Dann habt ihr euren Lohn schon kassiert, wird das in dieser Übersetzung verwendet. Das heißt, ihr habt sozusagen die Früchte eures Tuns schon erhalten, aber eben nur das, was ihr wolltet, das gute Gewissen vielleicht, die Dankbarkeit von anderen, die Anerkennung von Menschen, das habt ihr bekommen. Natürlich habt ihr das bekommen. Aber damit ist dann auch Schluss, sagt Jesus. Gott wird sozusagen rechnet das dann als deinen Lohn. Aber er wird dir seinen Lohn, der um Vielfaches reicher ist, vorenthalten. Es geht auch natürlich. Es gibt solche Situationen auch in Gemeinden. Ich erlebte das in einer Gemeinde, in einer noch relativ kleinen Gemeindearbeit. Da wurde im Gemeindekreis darüber diskutiert, was für Lampen für die Gemeinde angeschafft werden sollten. Und alle diskutierten darüber, ob nicht die billige Variante auch in Frage kommt. Und dann sagte einer, der etwas wohlhabender war, sagte, also, ich hole schon mal ein Scheckbuch raus, ich bezahle das alles. Und damit war sozusagen die Entscheidung gefallen. Und gleichzeitig ist hier auch wieder diese Grenze erreicht, dass wir unsere Frömmigkeit vor anderen zur Schau stellen, auch unsere Freigebigkeit vor anderen zur Schau stellen. Und der Grad zwischen tiefer und echter Frömmigkeit und dem aufgesetzten Heuchlerischen ist schmal. Die zweite Falle, die Jesus anspricht, die zweite Falle ist: Ich möchte gern vor Gott als geistlicher Mensch erscheinen. Ich möchte, vielleicht bin ich ja sozusagen die erste Falle nicht getappt und sage mir, also nee, das ist mir völlig egal, wie, was die Menschen um mich herum denken, dann sage ich super, das ist schön. Aber jetzt geht es, in der zweiten Falle geht es darum, wie du Gott entgegentrittst. Es geht darum, wie du beispielsweise betest. Und ich habe mich dabei schon häufiger ertappt, dass ich dachte, ich könnte Gott ein aus meiner Sicht großzügiges Versprechen machen, damit er etwas tut, was ich mir wünsche. So nach dem Motto, erhöre mir dieses Gebet, nimm mir diese Krankheit, schenk mir das und das und ich werde dir auf ewig, was weiß ich, 20% meines Einkommens geben oder was? Also verstehen Sie, irgendwelche Versprechen, die wir Gott machen, ein großes Gelöbnis, viele Worte, um Gott günstig zu stimmen. Wir möchten gerne vor Gott als geistlicher Mensch erscheinen. Wir wollen gerne auch vor Gott manchmal besonders gut und besonders richtig beten. Und merken gar nicht, dass uns der Egoismus auch bis in die intimsten Zeiten mit Gott folgt. Das waren die zwei Fallen, die Jesus aufzeigt. Schauen wir uns an, was er uns empfiehlt. Aufrichtige Frömmigkeit, echte Nachfolge. Aufgepasst, wenn wir uns jetzt diese aufrichtige Frömmigkeit, echte Nachfolge anschauen, dann geht es mir nicht darum, dass wir einfach sagen, ja, wir machen das ab jetzt einfach so. Wir entscheiden das nach unserer Befindlichkeit. Habe ich Lust zum Beten, bete ich. Das ist ja ehrlich, oder? Habe ich keine Lust zum Beten, bete ich nicht. Habe ich Lust zum Spenden, spende ich. Habe ich keine Lust zum Spenden, spende ich nicht. Das wäre eine ehrliche Lösung, aber keine Nachfolge. Es wäre vielleicht ehrlich, aber es wäre keine aufrichtige Frömmigkeit. Denn auch Disziplin und auch mein Wille, mein aufrichtiger Wille, kann ehrlich sein. Ich glaube, dass Disziplin und Freiwilligkeit Brüder sind. Und dass wir nicht gut daran tun, wenn wir meinen, eine ehrliche Nachfolge hieße, dass ich das sozusagen die Dinge einfach laufen lasse und mich jeder Disziplin entziehe, auch jeder Selbstdisziplin entziehe. Und dass es besonders ehrlich und aufrichtig sei, wenn ich immer sozusagen nach meinem jeweiligen Gefühl entscheide, ob ich jetzt gerne beten oder spenden oder was auch immer möchte. Disziplin und Freiwilligkeit sind Brüder. Und wir schauen uns an, was Jesus uns empfiehlt, denn er sagt bei jeder dieser Stelle, sagt er ja auch, wie er sich das vorstellt, wie wir unsere Frömmigkeit, wie wir unsere Nachfolge leben. Und das Besondere ist, dass er immer eine ganz andere Formulierung wählt. Das wird in den Bibelübersetzungen, wird das zum Teil, kann man das gar nicht so gut wiedergeben. Deswegen haben das die Bibelübersetzer auch unterschiedlich gelöst. Da ist es sehr vorteilhaft, sie haben verschiedene Bibelübersetzungen, wenn sie so einen Text lesen, auch mal zur Hand und können sich das anschauen. Immer wenn Jesus deutlich machen will, wie er sich das jetzt wünscht, dann betont er die Anrede des Du's. Da sagt er, du aber. Du aber, wenn du beten gehst. Oder man kann das, in manchen Übersetzungen wird das so wiedergegeben, wenn du beten willst. Also wenn du dich entschieden hast, dass du jetzt beten willst. Wenn du fasten willst, so wird das manchmal wiedergegeben. Also wenn du sagst, ja, das möchte ich. Das heißt auch hier, Freiwilligkeit und Disziplin kommen hier zueinander. Ich glaube nicht, dass es Nachfolge ohne Disziplin gibt. Und dennoch ist es Jesus von Herzen wichtig, dass wir das auch wollen, was wir lieben. Dass wir dazu Entschlüsse treffen und sagen, ja, das möchte ich. Ja, ich möchte Gemeinschaft haben mit dem himmlischen Vater. Und dann sagt Jesus, schließe die Tür. Es geht jetzt um meinen himmlischen Vater und mich, so habe ich das genannt. Das ist das Erste, was mir auffällt, indem wie Jesus uns aufrichtige Frömmigkeit, echte Nachfolge ans Herz legt. Wir schließen die Tür. Das ist übrigens kein Hinweis, dass man nur alleine beten darf. Ja, das merken wir auch aus anderen Stellen der Bibel. Deswegen ist wichtig, dass man auch verschiedene Bibelstellen kennt. Es geht hier also nicht darum, dass Jesus sagt, gemeinschaftliches Beten, das ist nichts. Und einsames Beten, das ist alles. Sondern es geht hier ja um unsere innerste Frömmigkeit. Und ich kann selbst, wenn ich mit anderen Geschwistern gemeinsam beten, so beten, dass ich sie nicht beeindrucken will, sondern dass ich aufrichtig im Gespräch mit meinem Herrn bin. Aber in meiner Frömmigkeit soll das auch bewusst vorkommen, was hier genau so steht. Dass ich eben nämlich die Tür meines Zimmers zumache und dass ich die Stille, die Verborgenheit suche. Das war in den Häusern, die Jesus vor Augen hat, gab es meistens nur überhaupt einen Raum noch innerhalb dieser Lehmhäuser, der mit einer Tür verschlossen war, fensterloses kleines Kämmerlein, ohne Ablenkung. Da konnte man sich hinsetzen oder hinhocken oder hinknien und mit dem himmlischen Vater reden. Und was Jesus hier deutlich macht, ist, unsere Gebetshaltung, deine Gebetshaltung, meine Gebetshaltung soll sein, dass in dem Moment, in dem wir beten, alles andere drumherum unwichtig wird. Und dass es jetzt nur um den himmlischen Vater und mich geht. Und dass ich so reden kann, dass es wirklich auch nur um diese Beziehung geht, zu meinem himmlischen Vater. Und dass ich mit ihm offen und aufrichtig rede. Und das Gleiche sehen wir auch beim Fasten. Dass Jesus sagt, pass auf, du sollst so fasten, dass das kein anderer mitbekommt. Du fastest und deine Umgebung muss das gar nicht merken. Du musst gar nicht besonders transusig und ungewaschen aussehen. Du darfst dich rasieren, waschen. Also hier ist ja, in den älteren Übersetzungen ist das so wiedergegeben, wie Jesus das gesagt hat. Ja, öle dein Gesicht, das ist also nichts Besonderes, sondern das war damals sozusagen die Kosmetik. Und kämme dich, damit niemand es merkt, als dein Vater, der im Verborgenen ist. Auch hier, das Fasten, das ist etwas, was du mit Gott ausmachst und was deine Zeit mit deinem himmlischen Vater bereichern soll und dich nicht irgendwo fromm aussehen lassen soll. Genau das Gleiche. Es geht nur um den himmlischen Vater und dich. Und er wird das sehen. Er wird sehen, was dir auf dem Herzen liegt. Er wird sehen, ob du jetzt fastest, weil du ein bestimmtes Anliegen hast. Und weil du dir flehentlich etwas erbittest von ihm. Er wird sehen, ob du fastest, um deine Disziplin zu stärken und wirklich auch Zeit mit ihm zu verbringen und mehr Zeit mit ihm zu verbringen. Und genauso bei dem Spenden. Gib im Verborgenen. Diese Ausdrucksweise mit der linken und rechten Hand, das ist ja klar, es bezieht sich darauf, du tu das so, dass wenn du eine Spendenquittung später von irgendwem bekommst, dass du überrascht bist. Ja? Du musst das nicht kalkulieren. Du musst sozusagen das nicht dir aufschreiben, was du alles gegeben hast. Sondern gib so, dass es nur etwas zwischen Gott und dir ist. Gib, was du Gott geben möchtest. Und es soll zwischen dir und dem himmlischen Vater verborgen sein. Es gibt eine Legende, die sich um diesen Text drängt, nachdem die Menschen damals sich teilweise sozusagen das vor sich her posaunen ließen. Oder auch, dass sie solche Kollektenbeutel nahmen, die es gut schallen lassen, wenn man da viel Geld hineinwirft, dass das schön klingt. Und es damit sozusagen an die große Glocke hängen. Das kann man nicht bestätigen, diese Legenden, die sich hier um diesen Text ranken. Aber es ist ganz deutlich, dass Jesus auch beim Spenden möchte, dass es zwischen dir und dem himmlischen Vater stattfindet. Und das gilt, was du auch dem Bedürftigen gibst, dem Armen, dass du das nicht diesem Menschen gibst und nicht für eine Zuschauermenge gibst, sondern dass du es gibst, letztlich Jesus gibst, dass du es Jesus zur Verfügung stellst und sagst, ich möchte diesem Armen begegnen, als würde Jesus vor mir sitzen, und so schenke ich es Jesus. Das ist mein Spenden. Das Zweite, was bei aufrichtiger Frömmigkeit, echter Nachfolge deutlich wird, mein Vater will mich belohnen. Ganz deutlich, das betont Jesus so deutlich in diesem Text, dass er sich wünscht, dass wir einen Lohn von dem Vater im Himmel erhalten und nicht bei diesem vordergründigen der menschlichen Anerkennung stehen bleiben, sondern dass wir einen Lohn von Jesus, von Gott dem Vater bekommen. Euer Vater im Himmel, der in das Verborgene sieht, der wird euch belohnen. Es wird an dieser Stelle von Jesus nicht erläutert, um welchen Lohn es sich handelt. Ob dieser Lohn in dieser Welt liegt oder ob er außerhalb dieser Welt in der Ewigkeit liegt. Aber wenn wir sehen, wie Jesus das an anderer Stelle einmal den Jüngern beantwortet, gehe ich davon aus, dass er beides meint. Ihr werdet in dieser Welt gesegnet werden, so sagt er es seinen Jüngern, ihr werdet zurückerhalten, was ihr losgelassen habt, um meinetwillen. Und ihr werdet in der Ewigkeit ein Vielfaches dessen erhalten. Mein Vater will mich belohnen. Wir bringen uns selbst um den Lohn des himmlischen Vaters, wenn wir unsere Frömmigkeit vor Menschen und sehr schön vor Menschen leben und sehr schön aussehen lassen. Und das Dritte, was wichtig ist für unsere Frömmigkeit und echte Nachfolge, ist, dass die Gewissheit, mein Vater weiß Bescheid. Mein Vater weiß Bescheid. Jesus sagt das ja sehr deutlich, dass er sagt, ihr braucht vor Gott keine vielen Worte machen. Ihr braucht das nicht langatmig erklären. Ihr braucht eure Gebetsanliegen nicht sozusagen in kleine Aufsätze kleiden, mit denen ihr mir die verzwickte Situation, in der ihr euch befindet, beschreibt. Das dürft ihr machen. Aber ihr sollt in diesem Ganzen wissen, dass ihr einen himmlischen Vater habt, der gute Gedanken über euch hat und der weiß, was ihr braucht. Euer himmlischer Vater, sagt Jesus, weiß, was ihr braucht, bevor ihr ihn bittet. Noch bevor ihr das aussprechen könnt, bevor ihr vor ihm liegt mit eurem Gebet, bevor ihr vor ihm kniet mit eurem Gebet, weiß er, was ihr braucht. Das heißt, Jesus sagt nicht, und darum bete nicht, sondern darum bete in dieser Gewissheit zum himmlischen Vater. Bete ruhig auch mit diesen Worten, dass du sagst, Vater, du weißt, was ich brauche. Du weißt das genau. Ich muss dir das nicht alles im Einzelnen jetzt erklären. Ich lege dir die Situation hin. Ich bringe dir meine Gefühle. Ich bringe dir meine Sorge, meine Angst. Aber du weißt, was ich brauche. Und darum lege ich dir das hin. Wie ein Kind seinen Eltern begegnet. Das bedeutet für mich auch, dass wir nicht nur Themen anschneiden Gott gegenüber, von denen wir vielleicht denken, die seien passend. Oder dass wir um Dinge beten, von denen wir meinen, das würde Gott auch genauso sehen. Sondern dass wir lernen, riskanter zu beten. Dass wir lernen, Gott gegenüber uns so unbefangen zu verhalten, wie Kinder sich gegenüber ihren Eltern verhalten. Sie zu bitten, und wenn Gott Nein sagt zu einer Frage, dann ist das für Gott kein Problem. Und muss für uns auch keins sein. Aber wir dürfen zu ihm kommen, wie Kinder zu ihrem Vater, der weiß, was ihr braucht, so sagt das Jesus, bevor ihr ihn bittet. Ich fasse zusammen. Ich wünsche euch, ich wünsche Ihnen, dass Sie diese aufrichtige Frömmigkeit leben können. Und dass Sie, wenn Sie beten, wenn Sie spenden, wenn Sie fasten, dass Sie das tun als etwas, das nur zwischen Ihnen und Ihrem himmlischen Vater stattfindet. Und dass Sie um den Lohn wissen, den Gott Ihnen schenkt, weil er in das Verborgene sieht. Er sieht, was Sie im Verborgenen leben. Und auch im Blick auf unsere Gebetsanliegen, im Blick auf unsere Worte, zu wissen, mein Vater, mein himmlischer Vater, weiß, was ich brauche, noch bevor ich ihn bitte. Amen.